Im Prinzip ist das Spektrum jetzt nicht so ungewöhnlich, würde ich mal sagen, vom Metastasierungsmuster jetzt im Vergleich zu anderen Tumoren.
Und die allermeisten davon sind eben tatsächlich eher oligometastasiert oder haben wirklich nur eine einzige Metastase. Die macht dann schon auch mal gerne Probleme.
Und da sind häufig wirklich alle 6 Wochen oder sowas CTs gemacht worden. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Und die Antwort ist nein.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim und ich begrüße wie immer und wie immer gerne den lieben Justus. Hallo mein Lieber, wie geht's dir?
Hallo Nadim, danke für die warmen Worte. Ich freue mich natürlich auch, mir geht's wirklich super. Weißt du noch, als wir mit dem Podcast begonnen haben, haben wir diesen Anfangsteil, den wir jetzt gerade sprechen, immer im Nachgang aufgenommen, um die Experten nicht zu lange warten lassen zu müssen.
Das stimmt. Wir haben danach quasi immer das davor erst aufgenommen. Inzwischen sind wir da hoffentlich ein bisschen flotter geworden. Ich hoffe, unsere Experten von heute sehen es uns nach, weil die sind schon da. Aber was mir auch einfällt, Justus, ist, wie viel positives Feedback wir immer bekommen für diesen Podcast. Und das tut einfach gut und macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja, und da bedarf es einfach auch mal Danke zu sagen. Das machen wir eigentlich sonst immer zum Schluss. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid der Grund, warum wir das machen und warum wir es auch immer wieder gerne machen und weitermachen.
Und ein großer Teil des Danks gilt natürlich auch unseren Expertinnen und Experten, die immer, wie im heutigen Fall übrigens, auch sofort zusagen und die es alle ohne Ausnahme in ihrer Freizeit am Abend und ohne Bezahlung machen. Deshalb vielen, vielen Dank.
Danke, danke. Aber Nadim, dass wir jetzt nicht im Pathos versinken, was ist denn eigentlich heute unser Thema?
Justus, Justus, Justus. Es ist ein dickes, dickes Brett. Es geht um das metastasierte Urothelkarzinom. Und hier gilt wieder, ohne Experten, die uns das gut rüberbringen können, Justus, brauchen wir gar nicht anzufangen. Stell uns doch bitte mal unsere erste Expertin vor.
Sehr gerne. Sie ist Oberärztin im Bereich Uro-Onkologie der Klinik für Urologie und Kinderurologie des Universitätsklinikums Münster und ihre Schwerpunkte sind neben dem Prostatakarzinom das Nierenzell- und Urothelkarzinom. Insbesondere in der Grundlagenforschung beschäftigt sie sich mit Tumorbiologie und Liquid Biopsy. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit an Bord sind. Herzlich willkommen, Dr. Katrin Schlack.
Vielen, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt von der Einleitung des Podcasts auch gerade und freue mich wirklich sehr über die Einladung und dabei sein zu dürfen.
Das freut uns umso mehr. Herzlich willkommen auch von mir. Unser zweiter Experte ist Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie mit dem Schwerpunkt Immuntherapie bei urogenitalen Tumoren, ist Inhaber der Carolus-Brücken-Professur für interdisziplinäre Uro-Onkologie des Universitätsklinikums Essen und aus kaum einer uro-onkologischen Veranstaltung wegzudenken. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen, Herr Professor Viktor Grünwald.
Ja, fantastisch. Also vielen Dank für die netten Worte, für die tolle Einführung und auch fürs Einladen. Also ich freue mich hier auf die nächsten 2 Stunden oder so, haben wir gebucht, glaube ich, ne? Weil es geht ja um die medikamentöse Therapie.
Jetzt erschrecken alle mit Kopfhörern drin.
Oh je. Also ja, genau. Ich hoffe, wir schaffen es in ein bisschen weniger Zeit, aber wir lassen uns trotzdem Zeit. Hallo, Herr Professor Grünwald. Starten wir gleich los, dann dauert es nicht so lange. Ich habe eine Patientin mit einem neu diagnostizierten Urothelkarzinom vor mir. Sagen wir mal, es ist noch nicht klar, ob die metastasiert, ob muskelinvasiv oder nicht. Welche Merkmale der Patientin, also der Nadim hat mir das so geschildert, wenn die vor einem sitzt und man irgendwie schon das Gefühl hat, man erkennt am Aspekt, was da los sein könnte und auch welche Risikofaktoren vielleicht für den Verlauf der Erkrankung und Metastasierung sollten mir da geläufig sein oder auffallen können, Herr Professor Grünwald?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, so allein von den klinischen Parametern kann man es, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, die Histologie ist sicherlich ein Punkt, der wichtig ist. Also wir wissen, dass die Subtypen des Blasenkarzinoms letztendlich ja auch unterschiedliche prognostische Wertigkeit haben. Also das heißt, wenn man jetzt ein reines Adenokarzinom, reines Plattenepithelkarzinom der Blase hat oder neuroendokrines Karzinom der Blase. Das sind alles Hinweise, dass hier die Prognose einfach ungünstiger ist als bei einem reinen Urothelkarzinom. Und das ist zumindest das, was wir im Landeskrebsregister in NRW so analysiert haben, bei, glaube ich, 30.000 Fällen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie geht's mit den Mischdifferenzierten? Ich glaube, da wird's dann schon ein bisschen schwammiger und ist ein bisschen unklarer, wie das da letztendlich aussieht. Also kurz zusammengefasst, also die Histologie spielt eine Rolle. Und die Frage eben halt auch, ob zum Beispiel eine lymphnodale Beteiligung schon im CT sichtbar sind. Also das sind, glaube ich, schon Punkte, die wichtig sind, wenn es um die lokalisierte Erkrankung geht.
Wenn ich jetzt mal so an diese Risikofaktoren denke, die ich durchaus vielleicht sogar abfragen könnte, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich mache dann einen Schall und sehe, die hat einen dicken Blasentumor. Was gibt es denn da für Risikofaktoren, die ich noch im Kopf haben muss? Ich denke natürlich jetzt eher so ans Rauchen. Ist das ein Faktor? Kann man das so allgemein sagen? Und was gibt es da noch?
Ja, klar. Also ich meine, das sind natürlich Faktoren, die durchaus eine Rolle spielen. Also das sind natürlich klassisch toxininduzierte oder noxininduzierte Tumoren. Und da spielt natürlich die Tabakexposition eine Rolle, aber auch chemische Stoffe, die da in der Entstehung eine Rolle spielen. Oder eben halt auch, wenn man ja letztendlich eine Blasenstörung hat, also jemand mit einem Querschnitt, ja, Spina bifida oder sowas, also neurogene Blasenstörung. Das sind alles Leute, die natürlich ein gewisses Risiko haben, dann diese Art von Erkrankung zu entwickeln.
Frau Schlack, jetzt bevor wir in die volle Therapie und so gehen, damit wir alle im Prinzip immer wissen, wovon wir jetzt eigentlich sprechen. Die TNM-Klassifikation ist uns ja allen prinzipiell ein Begriff und im Speziellen natürlich beim Urothelkarzinom. Aber ich war letztlich wieder auf einer Veranstaltung, wo ich daran erinnert wurde, welche Besonderheiten gibt es denn hinsichtlich der TNM-Klassifikation beim metastasierten Urothelkarzinom, die wir beachten sollten?
Also grundsätzlich ist die Stadienleitung nach dem T-Stadium natürlich erstmal wichtig für die Therapie hinsichtlich der, wie radikal muss ich vorgehen. Ne? Also das T-Stadium entscheidet letztendlich darüber, ob der Patient zystektomiert werden muss oder nicht. Das ist so die Besonderheit, dass das eigentlich das ausschlaggebende Kriterium ist. Ab T2 sind die Tumoren muskelinvasiv. Und da muss man radikal vorgehen. Das ist noch aktueller Stand. Wir hoffen natürlich sehr, 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 dass wir irgendwann blasenerhaltender vorgehen können. Aktuell ist das noch so ein kritisches Stadium. Dann gibt es bei der Lymphogenmetastasierung eine kleine Besonderheit, das ist, hat Viktor gerade schon gesagt, prognostisch einfach nicht so günstig, wenn Patienten Lymphknotenmetastasen haben. Viele Daten aus der perioperativen Situation zeigen, dass das eher so die Gruppe ist, wo die Therapien auch nicht so gut funktionieren. Das sind Endstadien. Grundsätzlich finde ich persönlich, ist auch eine lymphogene Metastasierung eine Metastasierung. Das sind Patienten, auf die ich ganz besonders Acht gebe in der Nachsorge. Es gibt 3 Endstadien. Und da muss ich zugegebenermaßen manchmal auch selber nachschauen. N1 ist eben ein Lymphknoten lokoregionär. N2 ist mehr als ein Lymphknotenweg lokoregionär, also wirklich im Becken. Und N3 sind Lymphknoten oberhalb der Bifurkation. Und dann haben wir eben halt das metastasierte Stadium.
Dann hätte ich dazu noch eine Nachfrage. Jetzt hat man meinetwegen einen T2-Tumor, CT vorher gut, dann wurde der Patient, die Patientin zystektomiert und dann haben wir einen N+, also meinetwegen einen N1-Befund, weil er irgendwie iliakal lymphadenektomiert wurde. Sind diese Patientinnen und Patienten als metastasiert zu werten?
Aus meiner persönlichen Sicht ist es eine lymphogene Metastasierung und das sind so die Patienten, wo ich ganz besonders Acht gebe, wenn man jetzt nach Therapieindikation fragt und sich jetzt fragt, werte ich die jetzt als metastasiert und kann dann problemlos eine Therapie fürs lokal fortgeschrittene metastasierte Urothelkarzinom geben, wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, das ist auf jeden Fall eine Indikation für eine Systemtherapie, denn der Lymphknoten ist dann ja raus, wenn das ein pathologisches Endstadium ist und das kann man mit Sicherheit bisschen weich so auslegen, wie man es gerade so vom Bauch. Irgendwann haben wir einfach so ein gewisses Bauchgefühl für Patienten. Und da kann man das sicherlich weich auslegen als metastasiert, wenn man das möchte. Grundsätzlich ist es ja so, dass erstens die meisten Patienten ja mittlerweile auch eine perioperative Systemtherapie bekommen. Das heißt, die werden dann ja aktuell sowieso irgendwie therapiert. Entweder adjuvant, wenn sie vorher nichts hatten, oder sind sowieso in einer perioperativen Situation. Da werden wir ja gleich noch ganz viel drüber sprechen. Sodass das so von der Frage, was machen wir jetzt mit denen therapeutisch, aktuell, glaube ich, nicht so die große Rolle spielt. Wenn jetzt die Frage ist, sollten wir denen eine Systemtherapie für die metastasierte Situation geben, würde ich pauschal nicht sagen. Also würde ich nicht sagen pauschal ja, so. Sondern was die Zulassung angeht für eine metastasierte Situation und Systemtherapie eher als nicht metastasiert werten, und eher schauen, was man an perioperativen Sachen für diese Leute noch Gutes tun kann.
Ich springe mal hier einfach mit rein. Also ich sag mal so, weil das ist ein total wichtiges Thema, weil ich glaube eben halt, dass ich finde das, fand es schon immer verwirrend, ne, weil man ja von einer lymphnodalen Metastasierung spricht. Aber eigentlich ist das ja eine regional begrenzte Erkrankung. Also das heißt, also wir haben halt einen Blasentumor, ja, und dann hat man regionale Lymphknoten. Und die Frage ist, wann spricht man jetzt von Fernmetastasen, lymphnodalen Fernmetastasen und wann von so regionalen lokal fortgeschrittener Erkrankung. Und die Grenze ist halt einfach irgendwo das Becken, ne? Also oberhalb der Arterie, der zuleitenden Gefäße, ja, der Communis. Wenn die Lymphknoten oberhalb sitzen, dann ordnen wir das halt als lymphnodal metastasiert ein. Also ich meine damit Fernmetastasen. Also das ist halt sprachlich nicht so ganz trennscharf, deshalb muss man da extrem aufpassen. Und du hast natürlich recht, Katrin. Also das bedeutet ja so oder so Systemtherapie, aber die kann halt dann unterschiedlich aussehen. Die eine ist auch zeitlich begrenzt, also wie viele Zyklen machen wir denn perioperativ und so. Also ich glaube, das ist schon wirklich ein wichtiger Punkt, über den man nachdenken muss, wenn man sich da so hinstellt und sagt, okay, welche Konstellation haben wir denn hier? Ne, lokal begrenzt, lymphnodal fernmetastasiert, ist es M1A oder ist es eben halt N1, N2 oder so, ne?
Und man muss ja auch dazu sagen, dass ein pathologisches N3-Stadium ja auch bedeutet, dass man auch operativ schon mal anders vorgegangen ist, und möglicherweise mehr als das Standard-Template an Lymphknoten entfernt hat. Und das hat ja auch schon, also sagt ja auch schon was aus. Dann wird ja bildgebend vorher auch schon was auffällig gewesen sein oder intraoperativ aufgefallen sein. Dann ist die Gefahr auch immer sehr groß, dass die Patienten irgendwo anders was haben. Das sind dann irgendwann höchst individuelle Entscheidungen, wie man da vorgeht, wenn jetzt nicht schon eine perioperative Therapie gesetzt ist.
Perfekt, vielen, vielen Dank für die Ergänzung. Jetzt wird so halb angeschnitten. Wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen mit den Faktoren der Metastasierung auseinandergesetzt. Grünwald, welche Metastasierungsmuster sind denn beim Urothelkarzinom überhaupt üblich? Wir haben jetzt gelernt, als erstes pelvine Lymphknoten.
Genau, das ist schon mal ein guter Einstieg, würde ich sagen. Also lymphnodal, sei es regional oder eben halt fernmetastasiert, ist natürlich etwas, was wir dann durchaus häufig sehen beim Urothelkarzinom. Die Lunge natürlich mit dabei. Es ist aber auch dann die Leber oder eben halt auch Knochen oder ZNS. Das sind schon Dinge, die halt auch auftreten. Im Prinzip ist das Spektrum jetzt nicht so ungewöhnlich, würde ich mal sagen, vom Metastasierungsmuster jetzt im Vergleich zu anderen Tumoren.
Jetzt ist es ja häufig so, dass die onkologischen Patienten natürlich auch irgendwie viel zur Prognose immer wissen wollen. Gibt es denn Regionen der Metastasierung, wo wir wissen, dass eine Metastasierung besonders ungünstig ist, wo man dann auch entsprechend ehrlich mit diesen Patientinnen und Patienten sein sollte?
Ja, klar. Also man kann das natürlich so graduieren. Es gibt eben diesen sogenannten Belmont-Score, der sich natürlich mit dieser Frage beschäftigt hat. Das ist in erster Linie ein Prognostikator, also ein Schätzwert, um die Prognose zu bestimmen, der sich eben halt aus ECOG-Performance-Status, also wie fit sind die Patienten oder die Patientin, aus Lebermetastasierung und Anämie im Prinzip zusammensetzt. Das ist ein recht simpler Score. Den kann man noch beliebig erweitern mit irgendwelchen anderen Variablen, aber der drückt, glaube ich, im Wesentlichen halt einfach aus, wo der Schuh drückt, nämlich wenn man anämisch ist, symptomatisch mit einem ECOG eben halt von 1 oder mehr, und eben halt noch dazu eine Lebermetastasierung, das ist die prognostisch ungünstigste Gruppe. Und am anderen Bereich der Skala ist eben halt die M1A, die rein lymphnodale Metastasierung. Also das ist schon auch unter CSGEM immer gut gelaufen. Also auch mit diesem Score hat man früher mit der reinen Chemotherapie M1A-Situation, also reine lymphnodale Fernmetastasierung, hat man auf einmal so Überlebenszeiten von 3 Jahren gehabt. Also das ist schon auch zu Chemozeiten möglich gewesen, aber nur bei ganz, ganz wenigen. Ne?
Dann hätte ich jetzt noch eine Nachfrage zur Knochenmetastasierung. Das sehen wir beim Urothelkarzinom schon auch. Wie ist es da, wenn diese Patienten jetzt unter einer Systemtherapie sind und die haben eine Knochenmetastasierung? Ist es da analog wie beim Prostatakarzinom zu handeln hinsichtlich jetzt einer Bisphosphonat-Therapie oder Denosumab ähnliches, Herr Grünwald?
Ja, das ist eine gute Frage. Und da ist wahrscheinlich, je nachdem, wen Sie jetzt fragen, werden Sie da andere Antworten bekommen. Prinzipiell, klar, kann man natürlich Bisphosphonate oder eine Osteoprotektion einsetzen. Das ist mit Sicherheit so. Die Frage ist, muss man das, wo die Therapien so gut geworden sind? Ja, oder stellt das nicht noch zusätzliche Risiken für die Patienten und Patientinnen dar? Ich habe da für mich eben halt eine Meinung, die, glaube ich, jetzt nicht universell auf alle anwendbar ist. Katrin, wir können das ja auch gerne diskutieren. Also, weil ich sehe halt, also mit der aktuellen Therapie, wo wir über 70% ansprechen haben, 30% komplette Remissionsraten haben unter EVP und extrem gute Erkrankungskontrollrate haben, warum braucht man dann noch zusätzlich eine osteoprotektive Therapie? Wir haben hier keine Hormontherapie, das ist nicht wie beim Prostatakarzinom, wo wir noch die Osteopenie induzieren durch die Therapie, die wir machen. Und manchmal sind das ja auch gar nicht so diffuse Skelettmetastasien, manchmal sind die ja singulär oder Oligomets, ja, und die kann man natürlich auch ganz gut durch lokale Maßnahmen mit oder ohne Systemtherapie in den Griff bekommen. Also die Frage ist halt wirklich, brauchen wir die Bisphosphonattherapie im Kontext der modernen Systemtherapie noch? Ne?
Ich habe gerade genau denselben Gedanken gehabt, wenn ich mich jetzt so an meine Patienten erinnere. Das ist ja jetzt auch nicht die große Anzahl an Patienten im Vergleich zum Prostatakarzinom mit den Knochenmetastasen, aber wir haben schon ein paar. Und die allermeisten davon sind eben tatsächlich eher oligometastasiert oder haben wirklich nur eine einzige Metastase. Die macht dann schon auch mal gerne Probleme. Deswegen wird die in aller Regel bestrahlt. Und damit hat man ja auch schon einen gewissen Effekt. Und wie Viktor schon sagt, bei diesen extrem guten Systemtherapien kann man auch durchaus erstmal abwarten. Das Ansprechen abwarten, die Beschwerden abwarten. Wenn ich so unsere Patienten durchgehe, also wir haben schon einzelne Patienten, die eine Osteoprotektion haben, weil die an ganz vielen Stellen metastasiert sind und diese multifokale Metastasierung uns einfach Sorgen macht. Und die eben nicht lokal zu behandeln sind. Aber das ist eher seltener als die Mehrheit, würde ich sagen, dass wir Patienten osteoprotektiv mitbehandeln.
Danke. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gedacht haben, für welche Partei EVP steht, die werden im weiteren Verlauf noch etwas mehr Wissen an Bord bekommen. Ich würde sagen, der Start der Folge ist eigentlich schon gelungen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Grundlagen. Jetzt geht es mir noch so ein bisschen um das Thema Staging, Bildgebung. Frau Schlack, was ist denn da eigentlich das Richtige? Welche Bildgebung sollte ich denn am Anfang tatsächlich korrekterweise auf jeden Fall gemacht haben? Und wie ist das beim OT-Karzinom?
Also das ist relativ einfach, finde ich, weil das Wichtigste ist ein CT-Thorax und Abdomen. Damit hat man eigentlich die meisten Regionen mit Metastasierungsoption abgedeckt. Und das, ja, ein konventionelles CT-Thorax und Abdomen mit Kontrastmittel ist eigentlich so, dass die Bildgebung der Wahl und alles andere abhängig davon, ob der Patient symptomatisch ist. Bei neurologischer Symptomatik natürlich immer ein Schädel-MRT mit ergänzen. Bei Verdacht auf Knochenmetastasen durch Symptomatik Skelettscintigraphie möglich. Das ist halt die Frage, ob das Metastasierungsmuster dann überhaupt abbildbar ist in dieser Untersuchung, weil häufig sind die Metastasen eben nicht, wie beim Prostatakarzinom, osteoblastisch und können der Untersuchungstechnik dadurch einfach entgehen. Also wir machen es bei Knochenmetastasen tatsächlich, also wenn die bekannt sein sollten, häufig fallen die MCT auf, weil die dann irgendwie im Beckenskelett sind oder so. Und dann machen wir das als Ausgang einmal mit und wenn wir sehen, die sehen wir dort, dann hat das natürlich auch einen Mehrwert. Ansonsten ist das jetzt nicht unbedingt das Standardinstrumentarium.
Mhm. Wie ist das im Verlauf, bei Verlaufsbildgebung? Kann ich da, wenn ich jetzt zum Beispiel einen CT gemacht hatte und ein MRT dann gemacht wird, kann man das dann trotzdem noch so beurteilen im Verlauf? Oder sollte man, sag ich mal so nach dem Motto, einmal CT, immer CT oder andersrum das Ganze machen?
Jetzt sprechen wir gerade über die postoperative Nachsorge oder sind wir schon in einer metastasierten Situation?
Es geht ja heute um die Metastasierung, also würde ich mal sagen, wir bleiben dabei.
Dann ist es tatsächlich so, dass es grundsätzlich ist es immer schöner, also auch für das ungeübte Auge. Bei mir fällt es natürlich viel leichter, wenn ich einen Patienten habe und dieser Patient hat immer dieselbe Untersuchungsmodalität, kann ich natürlich als Nicht-Radiologe selbst schon sehr viel schauen. Grundsätzlich ist es aber kein Problem zu wechseln, weil wenn die Nierenfunktion zum Beispiel nicht mehr gut ist, passiert ja häufig in der Praxis Folgendes. Man schickt den Patienten zum konventionellen CT mit Kontrastmittel und der Patient kommt wieder und sagt, ich habe leider nur ein Nativ-CT bekommen und meine Niere war nicht gut genug. Und dann ist das natürlich viel, die Aussage war viel begrenzter, als würde ich die Modalität wechseln. Also da würde ich individuell so vorgehen, wie es in Ordnung ist. Oder der junge Patient, der jetzt einfach mal dreimal ein CT bekommen hat, bis wir feststellen, der spricht extrem gut an. Und wir gehen davon aus, dass der auch möglicherweise lange ansprechen wird. Häufig haben Patienten dann auch selber Sorge vor zweiten Malignomen. Das ist natürlich in der Situation des metastasierten OT-Karzinoms aktuell noch nicht mein Hauptproblem. Aber ich kann auch komplett mitgehen, wenn der Patient dann einen Modalitätenwechsel wünscht. Und dann ist das auch, also das ist nicht so, dass man das da nicht vergleichen kann.
Vielen Dank. Ich musste schmunzeln, weil ich genau diesen Patienten mit dem gewünschten KM-CT, der dann mit einem Nativ-CT vor mir saß, in Low-Dose eine Aussage wollte. Und ich saß ein bisschen ratlos da. Das Thema Marker wird uns heute an mehreren Stellen beschäftigen. Starten wir mal mit den Markern in der Pathologie, Professor Grünwald. Ich habe jetzt die Histo der Patientin nach TORB vor mir liegen. Sagen wir, wir haben im Rahmen des Stagings Lungenmetastasen festgestellt. Ein kurativer Ansatz scheint nicht sinnvoll. Welche Marker in der Pathologie sind jetzt zu welchem Zeitpunkt von Bedeutung und was sagen die mir?
Ja, also ich glaube, momentan ist es halt so, dass wir mit der aktuellen Erstlinientherapie, also sozusagen der ersten palliativen Behandlung mit den Medikamenten letztendlich gar keine Marker brauchen. Also die EVP, ne, das wird schon immer spannender, wir bauen schon ein bisschen Spannungsbogen auf, ist eine Behandlung, für die wir keinen Marker brauchen. Ich glaube, wenn wir über Sondersituationen reden, wenn wir zum Beispiel uns nicht trauen, irgendeine Chemotherapie-Komponente zu geben und eine reine Immuntherapie dann wirklich favorisieren. Das ist etwas, wo wir natürlich schon mit Markern arbeiten müssen, wo wir den PD-L1-Test brauchen. Das ist ja leider nicht ein Test, sondern es gibt drei verschiedene Testverfahren, die für unterschiedliche Zulassungen von Immun-Checkpoint-Inhibitoren letztendlich eine Rolle spielen. Sei es die reine Tumorexpression auf der Tumoroberfläche oder diesen CPS-Score, der kombiniert Immunzellen und Tumorzellen letztendlich dann bewertet in der PD-L1-Expression oder dieser IC-Score von Roche. Und das sind alles drei verschiedene Möglichkeiten, die verschiedene Ergebnisse geben. Zum Glück ist das eigentlich, glaube ich, nur noch von einer ganz untergeordneten Wertigkeit heutzutage, weil wir eigentlich ja, mit der modernen Therapie mit EVP eigentlich solche Fragen irgendwie zunehmend verdrängt haben. Also es kommt schon nochmal vor, aber das ist schon wirklich eher die klare Minderheit in der Konstellation. Ne? Und wenn wir dann in spätere Linien kommen, dann werden noch andere Testverfahren natürlich dann auch spielen auch eine Rolle. Also die FGF-Rezeptormutation, FGFR3, ist eine typische Alteration beim Urothelkarzinom, die jetzt in der metastasierten Situation gar nicht so häufig ist, also 10-15%, oder gut, in den Studien waren es ungefähr 15-17%, wenn man ganz genau ist, aber im Alltag ist es meistens doch mal ein bisschen anders, glaube ich. Und das wird vor allen Dingen bei den früheren Formen eine ganz große Rolle spielen. Also diese Art der Therapie ist eigentlich, glaube ich, relevanter eben halt bei der lokalisierten Erkrankung als jetzt hier in der metastasierten. Aber klar, wir haben da eine Tablettentherapie, die man anbieten kann, die bei vorbehandelten Patienten eben halt durchaus oder Patientinnen durchaus eine Rolle spielen können. Also FGF-Rezeptortestung in den späten Linien, genau.
Zwei Sachen, aber ich fange mal mit einer an. Könnten Sie diese Immunscores, die Sie schon angesprochen haben, so ein bisschen erklären? Weil da steht dann TPS und da steht dann IC und da steht dann eine Prozentzahl und dann wird der Assistent gefragt, ja, und was machen wir jetzt? Und dann weiß man ja gar nicht, was jetzt als positiv zu werten ist hinsichtlich einer Therapie und was nicht?
Ja, im Prinzip, also die Testung in der Konstellation, die richtet sich ja ein bisschen nach dem Präparat, was man einsetzen will, und im Prinzip können Sie eben halt, also die TPS-Testung, das ist die Tumorexpression von PD-L1 auf der Tumorzelloberfläche, die wird halt in Prozenten angegeben, das heißt also, wie viele von diesen Zellen sind eben halt positiv. Wenn wir jetzt einen Pathologe noch hier hätten, dann könnte man darüber sprechen, was ist eigentlich positiv, wann ist es positiv, also wie viel Färbung braucht man denn, um dann das Ganze dann zu zählen. Da sind im Prinzip ja alles gleich größer. 1% ist letztendlich ja positiv. Ne? Dann gibt es den CPS-Score, das ist der Combined Positivity Score, wo wir eben ja, Tumorzellexpression, aber auch die Anfärbbarkeit für PD-L1 auf den Immunzellen gezählt wird. Und dieser Score hat keine Kategorie, das ist eine reine Zahl, eine nackte Zahl. Und da, um Pembrolizumab einzusetzen, braucht man eben halt mehr als 10. Und der Immunscore, der spielt eigentlich keine allzu große Rolle mehr. Ne? Also der muss dreifach positiv sein, IC3, ne? Wenn ich das recht erinnere. Oder auch HAP2, könnte es gar nicht mehr so genau sagen.
Es hat ja auch nur eine erstliche Konsequenz, da machen wir es ja auch einfach nicht mehr. Ne? Das ist, also das ist fast ein bisschen historisch, muss man sagen.
Ich denke halt auch, also ich weiß, Atezo hat auch, wenn ich das recht erinnere, auch gar keine Zulassung mehr in dem Bereich, oder? Ich meine, kann da falsch liegen, aber ich glaube, das spielt keine große Rolle mehr. Ne? Also klar, das sind die PD-L1-Teste, und die man machen kann, und im Prinzip macht der Pathologe oder die Pathologin eben halt alle drei Teste, weil die ja nicht genau wissen, was man einsetzen will, woran man denkt, und insofern gibt es eben halt verschiedene Zahlen, und die sind halt auch nicht gleich. Also ich denke, ich finde den TPS-Score am besten, weil der gibt eigentlich, wenn man halt die verschiedenen Subgruppen bildet, eigentlich immer die größte Effektstärke bildet er ab. Wenn man jetzt CPS macht, dann wird die Gruppe derer, die positiv ist, eben halt größer. Ja, aber man verliert eben halt auch an Effektstärke. Das heißt, das Signal, was er dann generiert, ist dann eben halt auch ein bisschen geringer. Dafür kann man mehr Leute behandeln. Naja, das sind alles so Vor- und Nachteile von diesen Testverfahren. Und die sind eben halt so in den Studien entwickelt worden. Und deshalb haben die eben halt zur Zulassungsbeschränkung eben halt entsprechend dann auch geführt bei den Immuncheckpoint-Einzeltherapien. Aber der Grund, warum man das macht, also warum macht man das überhaupt? Jetzt kann man lange über die Testverfahren sprechen, ist, wenn man halt keine ausreichende PD-L1-Expression hat, dann wirkt eben halt die Immuneinzelkomponente nicht gut genug. Also die Patienten und Patientinnen haben halt einen Nachteil, wenn man jetzt eine alleinige Immuntherapie macht, weil dann doch viele davon nicht profitieren, in den Progress gehen oder eben halt früh versterben. Also die Frühsterblichkeit ist halt hoch. Also das ist der Grund, warum wir überhaupt testen.
Vielen Dank, ich verstehe es besser. Dann noch eine Frage, wenn wir jetzt von so einer fortschreitenden Erkrankung ausgehen, da gibt es ja auch Arbeiten, die zeigen, dass frisches Gewebe, also von neuen Metastasen, besser ist als das alte Zystektomie- oder TURB-Präparat. Verhält sich das mit anderen Markern auch so? Sollte man, wenn eine Metastase da ist und man will jetzt wissen, wie ist der FGFR3-Status, sollte man in dem Fall eine Metastase biopsieren oder soll man dem Pathologen sagen, hey, geh mal ins Regal und kannst du denn da nochmal nachfärben von dem vielleicht 2 Jahre alten Präparat?
Ja, also ich kann nur dafür plädieren, das zu untersuchen, was man auch behandelt, das ist die Metastase. Insofern wirklich zum einen die Metastasierung sichern, damit man auch Sicherheit hat mit dem, was man da einsetzt, dass man weiß, welche Art der Erkrankung vorliegt und ob das wirklich zu der Therapie passt, die man jetzt durchführt. Beim FGF-Rezeptor finde ich es nochmal besonders, weil die Positivität bei den frühinvasiven Formen oder nicht muskelinvasiven Formen ist ja 60-80%. Und in der Metastasierung sind es 15%. Wenn wir jetzt hergehen und irgendwelche Zystektomie-Präparaten oder TOR-Präparate dann untersuchen, ja, wo eben vielleicht eine Beimengung auch dabei ist von irgendwelchen oberflächlichen Tumoren, dann sind diese Ergebnisse vielleicht auch falsch positiv. Ja? Also ich meine, wir haben das jetzt, es gibt dazu keine Daten, die jetzt zeigen, das ist jetzt so und so, aber wenn wir wissen, dass sozusagen der, also diese Art der Metastasierung in der lokalisierten oder nicht muskelinvasiven Form letztendlich ja irgendwie, weiß ich nicht, 5-mal häufiger anzutreffen ist, ja, also dann sollte man eben halt auch das untersuchen, was man wirklich behandelt und schauen, ob das da drin überhaupt zu finden ist. Weil es kann halt schon sein, dass das eben halt sonst in der Blase positiv ist und in der Metastase negativ. Ne? Und dann wundert man sich, dass die Therapie nicht funktioniert.
Ich sage, das ist natürlich ein unglaubliches Ressourcenproblem. Also ich stimme dir komplett zu, Viktor. Aber selbst wir mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, haben einfach echt lange Wartezeiten für Metastasenbiopsien. Das kann schon mal zur Schwierigkeit werden, nur so aus praktischer Sicht nochmal angefügt. Ich würde am liebsten jedes Mal vor jedem Therapiewechsel einmal biopsieren und wissen, womit haben wir es denn jetzt hier zu tun. Und gerade in dem Fall, wo man mit FGFR3 auch noch eine therapierelevante Entscheidung trifft. Und trotzdem sind wir manchmal wirklich so an unseren Grenzen, was die Kapazitäten angeht. Da muss sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen was verändern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns wird halt vieles CT-gesteuert biopsiert und da ist einfach das Nadelöhr, ne?
Ja, das ist absolut richtig. Also die Frage ist die Kapazität im Klinikum, wie geht man damit um, was macht man? Absolut. Und ich meine, in Zukunft werden wir das ja vielleicht auch alles über das Blut bestimmen können, ne? Mit der sogenannten Liquid Biopsy. Das ist sicherlich ein Weg, wie man eben halt diese Engpässe umgehen kann. Ne?
Ja. Der Spannungsbogen wird weiter gestaltet. Sehr gut. Ich erinnere mich ja, Nadim, sehr gerne an unsere Folge zum muskelinvasiven Urothelkarzinom mit Alex Karl und Günther Niegisch zurück. Liebe Grüße an die beiden. Dabei ging es sehr intensiv um das Thema Neoadjuvanz. Deswegen, Frau Schlack, es ist nicht heute das eigentliche Thema, aber trotzdem finde ich, gehört es durchaus dazu, wenn wir uns mit diesen Substanzen auseinandersetzen, auch mal kurz, wenn Sie das machen würden, bitte einen kurzen Überblick zur Neoadjuvanz und zum aktuellen Status zu geben, denn die Folge, die wir aufgenommen hatten, ist aus dem Dezember 2021. Selbstverständlich hat sich da seitdem einiges getan.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wo ich einsteigen muss, aber dann ist es ja wirklich sehr einfach. Ja, tatsächlich hat sich da eine ganze Menge getan und zwar also zum damaligen Zeitpunkt gab es Neoadjuvant Gemcitabin und Cisplatin. Und das ist auch noch mehrere Jahre im Anschluss an diese Folge so gewesen. Es ist also noch gar nicht so lange her, dass sich das geändert hat. Und die Neoadjuvanz hat sich jetzt in eine perioperative Therapie umgewandelt. Eine davon ist zugelassen. Für Patienten, die Cisplatin geeignet sind, gibt es jetzt ein perioperatives Konzept heißt, die Patienten bekommen vordefiniert eine neoadjuvante Phase, gefolgt von einer adjuvanten Phase nach ihrer Zystektomie. Und die Therapie, für die wir bereits eine Zulassung haben, ist Gemcitabin Cisplatin plus Durvalumab. Das ist auch eine Immuntherapie, auch PD-1, PD-L1 gerichtet. Und die neoadjuvante Phase besteht aus der Dreifachkombination Gemcis plus Durva und die adjuvante Phase beinhaltet dann nochmal Durvalumab. Und das ist im Moment der Standard, würde ich sagen, für Patienten. Dann gab es jetzt ganz frisch Daten, das ist nur mal angerissen, weil das unsere Sorgengruppe ist. Ne? Also die Patienten, die einfach nicht geeignet waren bis dato für eine neoadjuvante Therapie, weil da ja das Problem immer ist, dass die Patienten in irgendeiner Form Cisplatin geeignet sein müssen, um eine solche Therapie zu bekommen. Und für diese Gruppe von Patienten gab es eine Studie mit EVP, auch als perioperatives Konzept in Form einer neoadjuvanten Phase mit beiden Substanzen, einer adjuvanten Phase mit beiden Substanzen und dann nochmal ein bisschen Pembrolizumab am Ende dran. Und die Studie hat auch sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse gezeigt und könnte, das ist noch nicht zugelassen, aber könnte eine weitere Option werden in der perioperativen Situation, insbesondere für unsere Sorgenpatienten, die nicht zur Platin geeignet sind.
Super, da bin ich auch sehr gespannt, wie das die nächsten Jahre weitergeht, wenn wir in 3 Jahren die Folge nochmal aufnehmen würden, was wir dann eigentlich für Sachen besprechen würden. Ganz kurz, wir haben es ja im Prinzip schon angesprochen am Anfang, aber nochmal, da wünsche ich mir noch ein kurzes Statement dazu. Wir hätten jetzt 2 pathologische Lymphknoten im Initialstaging und sind in dieser Situation Neoadjuvanz oder perioperative Systemtherapie, ja oder nein? Sie können gerne beide antworten, aber ist denn das dann noch eine Patientin oder ein Patient, wenn das diese 2 Lymphknoten sind im kleinen Becken, die noch eine Neoadjuvanz bekommt, oder ist es eigentlich schon ein palliatives Setting mit einer Zystektomie sozusagen, die dann ansteht?
Das ist jetzt total gemein, dass Sie ausgerechnet N2 sagen. Hätten Sie jetzt N1 gesagt, wäre es einfacher. Also Patienten mit einem Lymphknoten waren tatsächlich in den Studien möglich. Und für Patienten mit N2 wird es noch Daten geben
Okay.
für eine dieser Kombinationen. Da gab es eine kleinere Studie, glaube ich, bin ich jetzt vielleicht nicht ganz, aber da gibt es, glaube ich, noch keine Daten zu. Das gab, ich weiß auch gerade nicht, wie sie hieß, aber ich meine, es gab eine für explizit diese Gruppe. Und bei N2, also ja, das ist trotzdem im Becken. Und ich persönlich, und das ist tatsächlich meine persönliche Meinung, würde es für mich selber auch nicht wollen, dass das jetzt sozusagen als Metastasierung und palliative Therapie gilt. Man hat ja über die Bildgebung, die man ja vor Zystektomie sowieso noch macht, eine Chance zu sehen, spricht es gut an, spricht es nicht gut an oder passiert sogar noch an anderen Stellen was, entwickeln sich irgendwo anders Metastasen, dann würde man natürlich diese Entscheidung wieder revidieren. Aber grundsätzlich würde ich diese Patienten erstmal mit der Intention behandeln, dass man sie perioperativ behandelt und auch noch operiert, denn ansonsten ist die potenzielle kurative Option einfach vertan. Und wir machen es tatsächlich sogar manchmal auch in noch fortgeschritteneren Stadien, einfach weil das halt einfach sonst dieses kurative Fenster für immer dicht ist. Dann ist es, wenn man korrekt sein möchte, keine perioperative oder neoadjuvante Therapie, sondern eher eine induktive. Aber es ist einfach so eine relevante Erkrankungssituation, wenn man diese metastasiert jetzt, also wenn das jetzt eine metastasierte Situation ist, dass man eigentlich alles immer probieren möchte, um Patienten da noch eine Heilungschance zu bieten und da auch dann individuell vorgeht.
Ja, genau, also ich würde das voll und ganz unterstreichen. Also ich denke auch die lymphnodale Metastasierung, ich meine, da sind ja auch in der Vergangenheit auch zum Teil operative Konzepte gemacht worden. Also da spreche ich von M1A, ne? Worunter es auch durchaus den einen oder anderen Patienten gibt, der da Langzeitverläufe hat. Ich meine, das ist nicht das, dass wir das jetzt hier propagieren wollen, ja, sondern der Punkt ist, glaube ich, eher, dass man bei so einer lokal fortgeschrittenen Erkrankung natürlich ein ganz hohes Risiko hat, dass da Fernmetastasen auftreten. Und ein multimodales Konzept ist da gerechtfertigt, auch wenn man da eine gewisse Datenlücke hat, sage ich mal so. Ja, also das Problem, was ich halt habe, ist so ein bisschen, dass die Zystektomie so ein radikaler Eingriff ist, der so viel Morbidität mit sich bringt. Aber gut, das muss man halt jetzt weiterentwickeln, denke ich mal. Also jetzt haben wir eine bessere Systemtherapie, das macht das Tor auf für andere multimodale Therapieoptionen, die auch jetzt getestet werden und so. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren werden wir dann schon rausfinden, was da das beste Vorgehen ist.
Ich hätte noch eine Nachfrage zur Frau Schlack. Diese Patienten mit N2 vor potenziell kurativem Ansatz, wenn wir jetzt von dieser induktiven Systemtherapie sprechen, kriegen diese Leute dann Gemcitabine oder sind die ja formal in einer Art metastasiertem Setting und kriegen dann induktiv IV-Pembro?
Bei N2 würde ich, glaube ich, tatsächlich noch zu Gemcitabine tendieren. Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich beides schon gemacht habe. Oder Sie treffen den Punkt, sagen wir es mal so. Also wir haben auch schon mal tatsächlich IV-Pembro gemacht, induktiv, und haben dann sozusagen die Patienten vorab als metastasiert gewertet und haben dann im Verlauf bei gutem Ansprechen Zystektomie-Indikation gestellt etc. Aber wenn es wirklich zwei kleine, wirklich sehr lukoregionäre Lymphknoten sind, finde ich auch Gemcitabine tatsächlich extrem gut machbar. Hängt halt auch ein bisschen vom Patienten ab, ne? Ist der jetzt das Platin geeignet oder nicht? Da habe ich natürlich dann viel mehr Grund, zu IV-Pembro zu tendieren. Das war auch häufig der Grund, warum wir das dann gemacht haben in den Situationen. Also ich würde mich da jetzt nicht auf eins festlegen wollen. Beides ist möglich. Und im individuellen Fall mit dem Patienten zu besprechen und auch gut zu argumentieren, finde ich.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass da überhaupt multimodal gedacht wird, ne? Ich glaube, das ist in der Vergangenheit einfach so nicht erfolgt, wo viel mehr nur rein operativ gelöst wurde und wenn überhaupt Systemtherapie dann hinten dran. Und ich glaube, das ist halt, glaube ich, für mich der wichtigere Punkt, dass wir sagen, okay, von vornherein multimodal, wir starten mit der Systemtherapie, machen dann die Lokaltherapie, ergänzen die, ne? Und so wie du sagst, dass ich glaube, da jetzt ein Gewinner raus zu picken, ist wahrscheinlich schwierig. Also wir haben auch schon beides gemacht, wobei die pathologische Komplettremissionsrate unter EVP halt einfach so hoch ist, dass denkt man schon, dass das dann auch irgendwie eine größere Rolle haben wird in dem Kontext. Aber ja, also ich glaube, dass momentan kann man es noch nicht machen. Also momentan ist das CISCAM-DORBA als Option. Genau, und in der Zukunft wird es sich wahrscheinlich verschieben und eben halt mehr EVP sein, ne?
Gutes Stichwort war jetzt eins nach dem anderen, denn genug der Vorrede, jetzt geht's mal wirklich zur Therapie des metastasierten Urothelkarzinoms. Macht sehr viel Spaß, vielen Dank Ihnen beiden für die sehr praktischen Einblicke. Das ist nicht immer so ein Vortrag, wo man das Gefühl hat, da lernen wir, glaube ich, viel durch Ihre Diskussion. Therapie metastasiertes Urothelkarzinom. Professor Grünwald, geben Sie uns mal einen Überblick, was unsere Patientin jetzt erwartet und was sie bei fortschreitendem Befund dann erwarten könnte. Details zu den einzelnen Therapien besprechen wir dann noch, aber jetzt geht es erstmal nur um den Überblick metastasiertes Urothelkarzinom. Was machen wir?
Ja, genau. Also ich glaube, historisch gesehen war das eigentlich der Platz der platinhaltigen Chemotherapie und mittlerweile, also wenn man jetzt wirklich mal in die Leitlinien reinschaut, vielleicht nicht die deutsche, die ist ein bisschen immer so ein bisschen hinterher zeitlich, ne? Aber wenn man jetzt in eine der internationalen Leitlinien reinschaut, dann sieht man eben halt, dass da die Empfehlung drin ist, in erster Linie EVP, also Enfortumab Vedotin plus Pembrolizumab. Das ist eine Zweifachkombination mit einer, ja, sag ich mal so, ich nenne das immer Smart Chemo. Also das heißt, die Enfortumab-Vedotin-Therapie ist letztendlich ein Carrier-System, ein Antikörper, den man benutzt, woran dann letztendlich die Chemopartikel geklebt werden. Und damit kann man eben halt ja das Mikromilieu vom Tumor wahrscheinlich besser erreichen und er hat eben halt ganz gute Wirksamkeit durch diese Art der Verabreichung. Das heißt also, wir haben hier eine Chemotherapie-Komponente, die an ein neues Carrier-System gebunden wird und dadurch eben halt zielgerechter in den Tumor dann letztendlich steuern kann. Das, ja, also das ist so das Prinzip. Es ist so ein bisschen komplexer. Insofern, da kann man jetzt stundenlang drüber reden, glaube ich. Und das kombinieren wir mit Pembrolizumab, eben halt einer Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie, die ja schon lange zugelassen ist beim UTLK-Syndrom. Also diese Art der Kombination, das ist eigentlich die Go-To- Therapie. Man hat sich dann immer, also ich sag mal so, wir haben halt in der Vergangenheit, haben uns immer viel mit Platin beschäftigt. Die Frage ist, hat das heute noch eine Rolle oder spielt das heute noch eine Rolle? Und ich glaube schon, dass da auch noch für eine platinhaltige Chemotherapie-Kombination durchaus noch eine Lücke ist, aber ich glaube, es ist noch so früh und so frisch, dass wir noch daran arbeiten werden müssen, wo die denn ist, wo man die finden kann. Ich denke halt, da werden wir auch noch mehr Daten brauchen, um das dann wirklich zu sagen. Also um es runterzubrechen, erste Linie ist EVP. Also das ist relativ simpel momentan. Das wird vielleicht nicht so bleiben, aber das ist das, was man hier anbieten würde. Es ist ja auch ein Urothelkarzinom. Wir reden jetzt nicht von Varianta oder Subtypen oder sowas, ne? Sondern es ist ein ganz klassisches Urothelkarzinom und da ist EVP eine sehr gute Wahl.
Und jetzt, was haben wir jetzt an Optionen, sollte es fortschreiten? Ich möchte jetzt gar nicht detailliert sagen, welches fortschreiten oder was das bedeutet, aber sagen wir mal, sie würde jetzt einfach nicht gut ansprechen oder es würde zu einem Rezidiv kommen. Was würde man dann in der zweiten Linie und auch dann vielleicht später geben können?
Ja, jetzt kommt dieses große Problem, ne? Also wir haben einen ganz großen Wechsel in der Erstlinientherapie gehabt und um eine Zweitlinientherapie-Empfehlung zu machen, braucht man Daten, ne? Und da wird es dann jetzt wirklich dünn. Wir haben eigentlich keine ausreichende Datenlage, um jetzt eine adäquate Zweitlinientherapie zu empfehlen. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Also wie kommt man aus so einer Erstlinientherapie raus? Also da gibt es das Kollektiv, was, ich sag mal, ja, also gewissen Tumorprogress zeigt und eben halt fit ist, ja, also ECOG 0. Und da werden wir wahrscheinlich in der Konstellation über Kombinationstherapien reden, also platinbasierte Chemotherapie, also Platin-Gemcitabin zum Beispiel. Ne? Und wir haben die Patienten und Patientinnen, die eben halt ja nicht fit genug sind. Und da müssen wir eigentlich über Einzeltherapien reden oder Best Supportive Care. Auch das ist eine Möglichkeit in so einer Konstellation. Und das Dritte ist dann einfach die FGF-Rezeptortestung. Also wenn wir jetzt hier in der Konstellation testen und gucken, ob wir eine FGFR3-Mutation finden, dann können wir hier eine spezifische Therapie anbieten, das ist das Erdafitinib, das ist eine Tablettentherapie, mit der man eben halt die FGF-Rezeptor-Inhibition erreichen kann und damit eben halt auch Wirksamkeit hat. Das Präparat ist jetzt getestet nach ja einer anderen Vortherapie. Aber das, was wir heute wissen, ist, dass wenn wir eine, also Erdafitinib nach Versagen einer Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie einsetzen, dass es eben halt besser ist als die konventionelle Chemotherapie. Und das ist etwas, was ja hier auch zutrifft. Also Enfortumab-Vedotin plus Pembrolizumab ist ja auch letztendlich dann eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie.
Perfekt, vielen Dank für diesen Überblick. Dann machen wir jetzt doch gleich bei Enfortumab-Vedotin und Pembro oder auch IV-Pembro weiter. Zum Wirkmechanismus haben Sie ja schon was gesagt, aber vielleicht noch einmal, um alle so ein bisschen abzuholen. Warum war das so ein Game Changer? Warum gab es die Standing Ovations? Was bringt das den Patienten?
Ja, ich meine, vielleicht fange ich mal an, Katrin. Ich meine, weil ich bin ja ein bisschen älter und ich kenne eben halt diese historische Entwicklung. Ich habe immer wieder diese verschiedenen Phase-3-Kurven gesehen in den letzten, ja, ich muss schon Jahrzehnten sagen. Und die waren immer gleich. Das Überleben war immer gleich. Das war 14 bis 16, vielleicht jetzt mal 18 Monate, ja, medianes Gesamtüberleben, je nachdem, wie das Kollektiv sozusagen selektiert wurde. Und mit der klassischen Chemotherapie haben wir einfach nichts gesehen. Wir haben keine Verbesserung erzielt in den letzten 2 Jahrzehnten, ja, oder seit den 90er Jahren. Und das ist halt super frustrierend gewesen, hier neue Sachen zu entwickeln. Dann gab es ein paar Biologika mit marginalen Vorteilen, die dann einfach nie gereicht haben, um die Behandlungsrealität zu verbessern, so dass man wirklich sagt, das ist ein gutes therapeutisches Prinzip, das machen wir jetzt mal. Und dann kam eben halt die EV302-Studie. Und da gab es eben halt die Testung konventionelle Chemotherapie gegenüber, also platinbasierte Gemcitabin-Kombinationstherapie, ja, gegenüber EVP. Und wir haben auf einmal diesen Riesensprung gehabt, ja, mit 33, 34 Monaten medianen Gesamtüberleben im Vergleich zu 14 bis 16 Monaten. Und das ist halt fantastisch gewesen. Also Verdopplung des medianen Gesamtüberlebens, das ist also in der Größenordnung beim Urothelkarzinom noch nie da gewesen. Ja. Und das hat letztendlich diesen großen Hype ausgelöst und sagt, ja, toll, ja, also ein riesen Schritt für die Behandlung, riesen Meilenstein für die Patienten und Patientinnen in der Palliativsituation.
Das auch nur anekdotisch unterstützen, eigentlich hast du schon alles gesagt, Viktor. Ich erzähle in meiner Vorlesung, zum Urothelkarzinom immer, dass wir seit 1989 / seit dem Mauerfall immer dasselbe gemacht haben. Da kam dann irgendwann statt MVAC Gemcis, so um die 2000, aber im Prinzip haben wir immer dasselbe gemacht und das ist einfach super lange her. Also ich weiß, wie alt ich beim Mauerfall war und wie ich vor diesem Fernseher stand. Ich war, glaube ich, 8 oder so. Und so lange machen wir dieselbe Therapie. Also quasi mein ganzes Leben. Und ich hab's virtuell geschaut, den ESMO, da konnte ich leider nicht hin. Und ich habe das gehört, man hat das ja nicht gesehen, wenn man virtuell geschaut hat, man hat ja nur gehört und auch diesen Applaus nicht richtig, hat man einfach nur Stille gehört und sah Tom Pauls was, glaube ich, ne, da stehen und hat sich gefragt, was passiert da gerade? Also das war wirklich super beeindruckend.
Ja, also man hat es auch nicht so oft, das muss man auch sagen. Also die, weil diese Zugewinne, die wir jetzt sehen, also ich meine, die Frage ist, warum sehen wir das überhaupt? Und ich glaube, wir haben so eine Wissensexplosion in der Onkologie, wo wir auf einmal doch irgendwie Traktion haben und dann doch also sehr, sehr, sehr viel bessere Medikamente haben, die sehr viel mehr liefern, also die Effektstärke wird besser und dann gibt es eben halt auch solche Entwicklungen. Das ist viel besser als das, was ich noch früher erlebt habe, wo wir die eine Chemo gegen die andere getestet haben, dann gab es 6 Wochen Unterschied im PFS oder OS, ja, ist das jetzt relevant? Ist das ein Riesenschritt? Die Antwort ist nein, war es nicht. Ne? Und das ist jetzt wirklich, wirklich ganz anders. Das ist toll.
Plus die Die Kommunikation mit dem Patienten, es ist natürlich auch für uns einfach eine andere Situation, wenn ein Patient vor einem sitzt und man sagt, medianes Überleben ab jetzt 1 Jahr, das sagen wir natürlich so nicht, aber oder sie haben halt eine gute Chance, das ist auch aus ganz praktischer Sicht, war das auch wirklich eine Erleichterung, würde ich sagen.
Das ist ein super Stichwort, der Patient sitzt vor mir und ich soll jetzt mir überlegen oder will mir überlegen, wer profitiert, welcher Patient, welche Patientin profitiert jetzt in dieser Situation besonders von so einer Behandlung mit Ivipembro und welcher nicht? Gibt es dazu Erkenntnissevorschlag? Also zum Beispiel hohe Metastasenlast bei Erstdiagnose oder profitieren eher die Metakron-Metastasierten oder was gibt es da irgendwas, was wir klarstellen können?
Also ehrlicherweise von nach Datenlage profitieren alle. Also da gibt es tatsächlich keine Gruppe, die besonders herausgestochen ist oder besonders schlecht abgeschnitten hat in den Subgruppen, also bei Ivipembro. Grundsätzlich gibt es natürlich so ein paar Kriterien, ne? Also das, was wir eingangs schon besprochen haben, die Patienten mit einer lymphogenen Metastasierung sind auch die Patienten, die auf die meisten Systemtherapien besser ansprechen als die Patienten mit einer viszeralen, vor allen Dingen hepatischen Metastasierung. Aber grundsätzlich ist das die gesetzte Erstlinie, egal für welchen Patienten. Und der Grund ist eben, dass alle davon profitieren.
Und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel aufs Pembrolizumab verzichtet und nur Ivimono gibt? Ich wollte jetzt eigentlich als nächste Frage die Kontraindikationen stellen. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber zum Beispiel negativer Immunscore, den wir vorliegen haben, kann das sein, dass man dann sowas adjustiert?
Mm-mm. Also ich würde nicht aufs Pembrolizumab verzichten. Das hat in der Kombination die Daten gezeigt und das war auch, also es war nicht vom PD-L1-Status abhängig. Die haben nicht profitiert, die weniger PD-L1-Status hatten.
Sehr, sehr gut. Jetzt hatte ich schon angekündigt, Thema Kontraindikationen. Gibt es denn in der Situation jetzt irgendwas, was wir unbedingt angucken müssen, wo wir dran denken müssen, was Kontraindikationen für die Behandlung mit Ivipembro angeht?
Sie haben es ja selber schon gesagt, mit dem Ausschluss von Pembro vielleicht. Also ja, es gibt vielleicht ein paar Autoimmunerkrankungen, da muss ich aber wirklich hart überlegen. Also es ist nicht so, dass alle Autoimmunerkrankungen ausgeschlossen sind. Bei einigen relevanten ist man vielleicht zögerlich, aber es gibt auch durchaus Patienten mit Autoimmunerkrankungen, die man gut kontrollieren kann unter dieser Therapie. Und beim Enfortumab-Vedotin gibt es so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Dass diese Therapien machen oder die Therapie macht Hyperglykämien. Es gibt ein paar formale Kriterien, an die ich mich ehrlicherweise nicht hart halte. HbA1c soll nach Möglichkeit nicht 8 oder darüber sein. Das ist aus meiner Sicht einstellbar. Und Polyneuropathie, also jemand mit einer ganz ausgeprägten Polyneuropathie, das macht diese Therapie tatsächlich auch. Da würde ich zumindest mit dem Patienten das sehr gut besprechen. Da muss ich schon wirklich überlegen. Schlechter Allgemeinzustand ist, glaube ich, formal auch, gehört das dazu. Das hat aber eher damit zu tun, dass der Patient ja auch irgendwie in diese Klinik kommen muss. Und wenn er jetzt so schlecht zurecht ist, aus welchen Gründen auch immer, ist das halt die Frage. Glaube ich persönlich, der schlechte Allgemeinzustand hängt mit der Erkrankung zusammen. Und der Patient hat einen schlechten Allgemeinzustand, weil er eine aktive Tumorerkrankung hat. Versuche ich den, wenn möglich, zu therapieren, weil dadurch verbessert sich sein Allgemeinzustand. Ist es ein Allgemeinzustand, der aufgrund anderer Erkrankungen, Komorbiditäten oder einer Situation wahnsinnig schlecht ist, dann würde ich das tatsächlich auch in die Waagschale werfen. Und formal sind Patienten mit einer GFR unter 45, 40 nicht in der Studie gewesen. Tatsächlich behandeln wir aber auch Patienten mit einer niedrigeren GFR. Also ich finde, das ist anders als bei den klassischen Cisplatin-Kriterien, wo ich schon etwas strenger bin oder war, sind das eher für mich so weiche Kriterien. Und jetzt darf Viktor nochmal ergänzen.
Ja, ich glaube, also du hast es ja schon gesagt, es fällt einem schwer, irgendwas zu finden, wo man es nicht einsetzen sollte. Ne? Also ich meine, ich teste gar kein HbA1c, sag ich mal. Also das ist nichts, was mich wirklich nach vorne bringt in der Auswahl der Therapie. Aber in der Studie war es so, ne? Genau so, wie du sagst. Also die Frage ist, sind diese Studienkriterien auf den Alltag übertragbar? Die Antwort ist nein. Ne? Also jede Therapie, die wir machen, machen wir Shared Decision Making mit unseren Patienten. Das heißt also, wir informieren die, was kann man machen, was kann man nicht machen. Wenn wir jetzt strikte Studienkriterien anwenden würden, würde ich nur, ich meine, sehr wenige Patientinnen bei mir im Alltag wirklich therapieren können. Das ist also nicht wirklich hilfreich, sich darauf zu stützen. Es gab ja mal so eine Initiative, die das dann mal so propagiert hatte, aber das ist wirklich unsinnig. Also die Evita-Kriterien, das ist nichts, was man irgendwie dann wirklich nutzen sollte. Und am Ende ist es wirklich immer eine Einzelfallentscheidung, wo man die Risiken gegenüber dem möglichen Benefit letztendlich abwägt und informiert und dann eben halt eine Entscheidung für oder gegen eine Therapie trifft. Und das gilt auch für EVP. Ich glaube, die zum Beispiel, also wenn man jetzt über Checkpoint-Inhibition spricht, Katrin, ich meine, wir haben ja früher gesagt, also Organtransplantation geht gar nicht, ne, mit PD-1-Inhibition. Ich meine, das hat sich ja gewandelt, oder? Ich meine, also man kann eben halt auch behandeln, wenn man über das Risiko aufklärt, Organverlust. Ich meine, das ist der Patient, die Patientin, die wissen selber, was das heißt, wenn man sozusagen die Niere verliert und wieder an die Dialyse geht. Das haben die gut erlebt. Und wenn die sagen, ja klar, das mache ich, ja, wieso denn nicht? Also dann kann man es schon machen. Und insofern sind das immer wirklich individuelle Situationen, wo man gut mit den Patienten reden muss.
Und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch keine gute Alternative. Das finde ich immer so. Also die Alternative ist eine platinbasierte Kombinationstherapie, wenn ich noch irgendwas Effektives machen möchte. Und da sind die Kriterien einfach nicht mal eine ganz andere Sache. Und hätte ich jetzt eine Therapie, bei der ich viel leichter sagen könnte, klar, das kann der Patient einfach bekommen. Es ist vielleicht nicht ganz so effektiv, aber es viel, viel leichter und viel besser verträglich, wäre das ja einfach, aber es ist einfach relativ alternativlos.
Ja, ich meine, man muss ja auch einfach sagen, das ist ja die am best untersuchteste Substanzkombination, ja, bei Patienten und Patientinnen, die nicht Platin geeignet sind. Also es gibt keine andere Substanz, die so gut untersucht ist und so viel Sicherheit auch mit sich bringt. Also es ist halt, ich finde diese Diskussion dann immer ganz putzig, weil ich denke, was soll es denn sonst sein? So wie du auch schon sagst, also wenn es die gäbe, dann wäre ja toll. Aber de facto ist eigentlich ja EV oder EV plus Pembro letztendlich ja das Medikament, was die meiste Evidenz mit sich bringt für die Patientengruppe.
Perfekte Überleitung für meine nächste Frage, weil wir Zeit so ein bisschen auch trotzdem ums Cisplatin herumschwirren. Es wird immer als Referenz genutzt. Frau Schlag, welchen Stellenwert hat denn Gemcis heute im metastasierten Setting überhaupt?
Für mich ist der Stellenwert in der Erstlinie deutlich geschwunden. Da ist IV-Pembro gesetzt. Ich glaube aber, sie ist nicht, diese Therapie ist nicht, sollte nicht aus vergessen werden, sagen wir mal so, weil es gibt ja auch Patienten, die unter IV-Pembro progredient sind. Und für die Patienten ist Gemcis dann sozusagen meine gesetzte Zweitlinie. Bestimmt kommen wir gleich mal drauf. Theoretisch kann ich natürlich FGFR testen oder Erdafitinib als zielgerichtete Therapie geben, aber das wird ja nicht das Gros der Patienten sein. Deswegen hat es schon noch einen gewissen Stellenwert, anders als mal gedacht in der Erstlinie. Und trotzdem ist es aus meiner Sicht eine nach wie vor eine Therapie, die wir im Hinterkopf behalten sollten, einfach an anderer Position.
Dann schließe ich gleich mal an, weil ich finde, die schwierigste Frage, und das ist ja immer die allererste Frage, die vom Oberarzt kommt, wenn man das Wort Cisplatin in den Mund nimmt, ist dieser Mensch überhaupt platinfit oder nicht? Und ich finde es manchmal schwierig zu beurteilen. Und vielleicht um so ein Beispiel zu geben, wir sehen die Patienten in den Akutkrankenhäusern ja oft entweder in einer Infektsituation, wo die GFR aus welchen Gründen auch immer schlechter ist, als man es gewohnt ist, die Patienten bettlägeriger sind als sonst, schwächer sind als sonst. Wie schätze ich jemanden ein hinsichtlich einer Fähigkeit für Cisplatin oder eben einer Unfähigkeit, Frau Schlag?
Das sind ja schon die wichtigsten Kriterien, die Sie genannt haben. Die GFR ist wichtig. Wir wissen seit Gemcis Durva auch mit viel Daten können wir belegen, dass es bis zu 40 Milliliter pro Minute geht, wenn man es splittet. Ich habe als Faustregel so 50 ist so meine Grenze, wo ich, wenn ich jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand stehe, das ist immer was anderes, ne? Aber wo ich zuerst mal denke, die Patienten sind Cisplatin geeignet. Und wenn die jetzt in der Infektsituation sind, das sehen wir ja ganz häufig, die Patienten mit einer grenzwertigen Nierenfunktion, die brechen ja ein in solchen Situationen und dann sind die plötzlich ganz, ganz schlecht. Da machen wir es aus pragmatischen Gründen einfach so, dass wir uns mal alte Werte anschauen. Wenn wir sehen, die kommen aus einem ganz anderen Bereich, dann schauen wir uns die Werte 2-3 Wochen nachher nochmal an, ob diese Patienten geeignet sind. Aber das ist für mich das ausschlaggebendste Kriterium, die Nierenfunktion. Der Allgemeinzustand spielt auch hier rein. Der Allgemeinzustand hat für mich da denselben Stellenwert wie bei EVP. Ist der Patient jetzt aufgrund seiner Tumorerkrankung so schlecht, dann ist es ja auch eine Chance, durch eine Therapie den zu verbessern. Hörverlust ist ein Thema, das ist ähnlich wie das Argument eben mit der Transplantation. Diese Patienten leben ja nicht mehr lange in der metastasierten Situation. Und da finde ich dieses Hörverlust-Thema ehrlicherweise ganz persönlich, klar, das muss man mit den Patienten besprechen, dass das schlechter werden kann. Aber das ist einfach ein Patientenkollektiv, bei denen das für mich aus medizinischer Sicht eine untergeordnete Rolle hat. Es mag sein, dass ein Patient jetzt irgendwas mit einem wahnsinnig guten Hörvermögen beruflich macht und das noch ein Jahr lang genießen möchte, dann gehe ich mit, dass das im Individualfall ein Kriterium ist. Aber das ist für mich kein allgemeingültiges Kriterium und da auch die Polyneuropathie, da wäre ich auch so ein bisschen, aber das ist auch, muss man auch einfach gut aufklären. Formal ist das auch ein Ausschlusskriterium. Also eine Polyneuropathie, die sich bemerkbar macht, ne, die Patienten im Alltag einschränkt, in welcher Art auch immer. Das wäre Grad 2, das wäre formal eine Kontraindikation. Aber auch da würde ich tatsächlich mit Patienten, wenn ich jetzt denke, das ist jetzt die geeignete Therapie für diesen Patienten, das diskutieren.
Und dann hätte ich noch eine ganz praktische Frage, weil ich denke immer so an die PEB-Patienten, wo man dann montagmorgens auf Station, wenn sie dann da sind, noch allem hinterherrennt, einem EKG, einer Lungenfunktion, einer Audiometrie. Wie ist es beim GEMCIS? Welche Untersuchungen brauche ich vor Therapiestart?
Eine Nierenfunktion, da scheiden sich die Geister, ob man tatsächlich ein Sammelurin und eine Kreatinin-Clearance machen sollte oder ob auch die GFR ausreichend ist.
Die reicht völlig aus.
Ja. Also wenn die ganz grenzwertig ist, dann finde ich, ist schon eine Clearance nochmal hilfreich, weil das ein bisschen besseres Gefühl gibt, weil die ja meistens besser ausfällt.
Ne? Die Patienten so gut sammeln können oder warum?
Ja, das ist jetzt immer, das ist ein zweiter Punkt. Ne? Also die mit Conrad kriegen es hin.
Okay, also da musst du einen DK legen am besten und stationär hinlegen, dann kannst du natürlich super sammeln. Aber das ist, also ich sag mal so, also wir haben uns da irgendwie auf diese Werte, also wir machen das gar nicht. Also weil du hast den Sammelfehler, du weißt nicht, ob die wirklich alle dann über 24 Stunden oder selbst wenn du 12 Stunden sammelst, wirklich da so in den Beutel da urinieren, wie sie sollen. Ist das wirklich repräsentativ und so? Ist das wirklich besser als die geschätzte GFR?
Also die Werte sind tatsächlich, also bei denen, wo ich wirklich sehe, GFR ist 49, freue ich mich immer, wenn sie eine Kreatinin-Clearance wirklich gemessen mitbringen und dann ist die 58, finde ich gut. Gibt mir ein besseres Gefühl. Wir machen es standardmäßig tatsächlich noch, wir machen das noch und das führt immer wieder zu Problemen, nämlich genau zu den Problemen, die du erwähnst. Dann haben wir einen Nierenwert, der passt überhaupt nicht zu dem, was die da gesammelt haben und dann sind wir einfach mal 48 Stunden weiter, dann sammelt der nochmal 24 Stunden auf Station. Das führt tatsächlich regelmäßig zu Problemen. Vielleicht sollten wir es auch abschaffen.
Unbedingt. Ich glaube ganz ganz ehrlich, ich habe das früher in meiner Jugend auch machen dürfen, ne? Und habe diesen Stress gehabt auf Station, wo man Therapien nicht durchführen kann, die geplant waren, ne? Also um jetzt diesen einen Wert zu bestimmen. Und die Frage ist, braucht man den jetzt wirklich? Ja. Und wo ist jetzt der Kreatininwert verlässlich? Wo kann man den gut berechnen? Und wo ist es, in welchen Randbereichen wird es denn vielleicht unscharf? Also da gibt es ja auch, je nachdem, wie man es bestimmt, ja auch Vor- und Nachteile von den verschiedenen Methoden. Und ich sehe eigentlich nicht den Mehrwert bei der wirklich der gesammelten Kreatinin-Clearance. Die führt nur zu Problemen, das würde ich eher so sehen. Auch wir machen auch zum Beispiel, ich höre ja EKG bei Patienten mit PEB. Also warum? Also das ist nicht kardiotoxisch, das Präparat, was man da einsetzt. Die Menschen sind jung. Also klar, kann man alles machen. Habe ich in meiner Ausbildung alles zu Genüge gemacht. Jeder hat eine Lungenfunktion bekommen, Audiometrie, wenn es Platin war, ja, Echokardiographie etc. Aber am Ende muss man halt sagen, viele von den Untersuchungen braucht man nicht, um diese Art der Therapien durchzuführen. Beim Bleo ist das natürlich eine andere Sache, ja, mit der Lungenfunktion. Das ist, glaube ich, klar. Also ich glaube, man könnte uns von vielen Sachen nur einfach verabschieden, die keinen Mehrwert bieten und nur auch, ich meine, das sind ja auch trügerische Sicherheiten, nur weil wir jetzt irgendeinen Messwert generiert haben, glauben wir, dass die Therapie super sicher durchzuführen ist. Ne? Und trotzdem können die Leute zu Schaden kommen. Also ich, genau, bin da wirklich sehr für die Reduktion des Wesentlichen.
Das macht auch das Management einfacher, deutlich einfacher. Tonaudiometrie, ja. Nächstes Beispiel. Bei den PEB-Lern kann ich es ja noch ein Stück weit verstehen, dass die einfach auch nachweisen können, es kommt daher, dass man einen vorher, einen nachher hat. Das ist schon nicht ganz verkehrt. Also falls die das mal für was auch immer benötigen, da mache ich es tatsächlich. Und deswegen machen wir es bei den anderen auch immer mit, damit es nicht vergessen wird.
Okay, oh wow. Also ja,
also jeder Cisplatin-Patient bekommt es einfach. Echt? Das ist aber nur praktischer Grund, damit es einfach nicht vergessen wird, ja.
Also ich gehe da mit, also ich bin auch bei dir, weil ich sag mal so, die Cisplatin-haltige Therapie ist beim Hodenkarzinom praktisch alternativlos, ja. Also ob die Leute dann sind sie halt taub oder dann leben sie. Also ich meine, das ist doch da, also das ist eine Lebensverlängerung. Und wenn du jetzt anfängst, Therapien zu verzögern, weil die Audiometrie nicht da ist, die kurativ sind, wo wir wissen, dass die Verzögerung der PEB-Therapie, ja, letztendlich auch ein schlechteres Ergebnis liefert, das ist ja unverhältnismäßig. Und das passiert ja dann. Verstehst du, das passiert ja.
Ja, absolut. Naja, ja, das machen wir anders. Also dann machen wir es halt an Tag 3. Das ist uns egal, aber dann haben wir immer noch einen Ausgang. Ne? Also eine Baseline wäre schon schön, aber...
So machen wir es auch. Also das, und so muss man es auch machen. Man kann nicht diese Therapie verschieben, weil nur die Audiometrie nicht da ist. Also ganz sicher nicht.
Was das Thema Praktikabilität, ich wollte einen kleinen Schritt weitergehen, wenn es für euch in Ordnung ist. Was das Thema Praktikabilität angeht, was auch heute eine nette Situation in der Praxis, eine Patientin, die Mitte 60 mit ihrem Miktionsprotokoll zurückkam. Sie sollte die Trinkmenge und die Urinvolumina aufschreiben und dann habe ich gesagt, sie haben die Urinvolumina nicht aufgeschrieben. Dann hat sie gesagt, ja, wie soll ich das denn machen? Und genau das ist der Punkt, der wie die Leute wirklich wahrscheinlich da Schwierigkeiten haben, auch beim Sammelurin. Wenn es okay ist, würde ich gerne, wir haben jetzt schon ein paar Mal über das Erdafitinib geredet, Frau Schlack, wir wissen, es ist eine Tablette. Wir wissen, es ist im fortgeschrittenen Stadium erlaubt. Aber helfen Sie uns doch nochmal da so einen besseren Überblick zu bekommen. Ich habe das natürlich gehört und nachgelesen. In der Praxis habe ich das noch nie angewandt. Vielleicht mache ich zu wenig Urothelkarzinom.
Das ist tatsächlich auch sehr selten. Also ich habe es auch viel angewandt, weil wir an Studien teilgenommen haben. Wirklich verschrieben habe ich es äußerst selten. Ich hatte eben noch einen Anruf von einer Kollegin, die sich gefragt hat, wie gut das verfügbar ist aktuell. Und da fiel mir wieder auf, wie selten ich es wirklich rezeptiert habe bisher, weil meine Erfahrung im Rahmen von Studien einfach erfolgt ist. Das ist Seldafitinib ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der gegen FGFR gerichtet ist und ist zugelassen nach einer vorangegangenen Immuntherapie. Und das macht den Einsatz relativ breit, weil die meisten Patienten eben eine Immuntherapie hatten, plus eine Chemotherapie sogar in der Erstlinie, weil die meisten eben Ivi-Pembro bekommen. Gleichzeitig muss man dann ein bisschen einschränkend sagen, dass das damalige Kollektiv, also damals war es eigentlich eher eine Drittlinie. Einige Patienten hatten einfach nur eine Immuntherapie in der Erstlinie, aber die meisten hatten schon Gemcitabin, Cisplatin dann in der Immuntherapie und haben dann eben diese Therapie bekommen. Aber das Charmante ist ja einfach, dass es eine zielgerichtete Therapie ist und das macht es aus meiner Sicht sehr attraktiv. Und vielleicht nochmal zu den Nebenwirkungen. Es macht so klassische Nebenwirkungen, die wir von Tyrosinkinase-Inhibitoren kennen, wie Stomatitis und Diarrhoe. Es macht Hyperphosphatämien. Es macht Nagelveränderungen. Und es macht Sehstörungen. Das ist tatsächlich das, was ich so aus der Praxis mitgenommen habe. Und diese Nagelveränderungen, die können tatsächlich recht eindrücklich sein. Also ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat, wenn sich so ein Nagel ablöst nach endlos langen Märschen oder Fußballspielen, was auch immer, irgendwelche Belastungen, die heben sich ja so ab, dann wächst der neue Nagel darunter und das haben diese Patienten so schlimmstenfalls als Dauerzustand und das ist gar nicht so selten. Das ist nicht störend, das ist nicht schlimm, aber das, also störend medizinisch betrachtet, dem Patienten stört das schon. Das sind so die typischen Probleme und Vorteile dieser Therapie.
Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen, in die Glaskugel vielleicht, Professor Grünwald. Nehmen Sie uns doch vielleicht mal auf so eine kleine, Justus hat hier in unsere kleine Notizen-App Traumreise geschrieben. Was steht realistisch an, wenn es um das Thema der Behandlung des metastasierten Urothelkarzinoms geht, so in der Zukunft?
Ja, ich glaube, das wird viel vielfältiger. Also wir haben ja jetzt eine Renaissance der medikamentösen Therapie besprochen. Warum ist das überhaupt so wichtig? Also ich glaube, wir sehen halt, dass wenn mit der rein operativen Therapie ist es eben halt bei den fortgeschrittenen Stadien, die eben halt muskelinvasiv sind, auch so, dass eben halt viele einen sehr schnellen Rezidiv bekommen. Also ich sag mal, die Operation alleine bei einer Hochrisikokonstellation in den aktuellen Studien hat man es ja auch gesehen. Also viele erleiden einfach ein Rezidiv in den nächsten 3 Jahren. Und ich glaube, wir müssen einfach besser werden und können das eben halt jetzt mit den besseren medikamentösen Therapien einfach auch. Und das macht eben mal das Tor auch auf für multimodale Therapien, wo eben halt auch, ja, also Strahlentherapie mit drin ist, ja, wo wir eben halt auch durch die neue Applikationsform von Medikamenten in die Blase, ich spreche dann von den TAR-Devicen, von der sogenannten Brezel, ne? Brezeltherapie, womit wir eben halt auch Möglichkeiten haben, letztendlich die Behandlung zu komplementieren. Also ich denke, damit wird die Therapie viel vielfältiger. Ja, also wir werden eben halt viel individueller behandeln können. Kann sich das halt gut vorstellen. Also ich sag mal so, in der EV-303-Studie, das ist die Studie zum perioperativen EVP. Das heißt also, Patientinnen 3 Kurse EVP, dann die Operation, die radikale Zystektomie, und dann haben 58% haben da eine komplette pathologische Remission, also ein YPT0-Befund. Ja. Brauchen diese Patienten und Patientinnen noch die Nachbehandlung, ist die eine Frage. Ne? Auf der anderen Seite, ich meine, dann sind da über 40% mit drin, die haben das nicht. Ja. Und wir wissen, dass das Ganze für die Prognose eine total wichtige Information ist. Also jemand, der ein YPT0 hat, der hat eine hervorragende Prognose, bei den anderen ist es eben halt schlechter. Und dann ist die Frage, kann man das noch verbessern? Ja, kann man da noch irgendwie noch was nachlegen? Und da kann man zum Beispiel andere neue Therapieformen eben halt dann testen. Also ich glaube, das sind so stelle ich mir das zumindest vor, also dass man eben halt moderne Studien haben, wo wir eben halt dann auch diese Nachbehandlung mit einer verbesserten Systemtherapie eben halt durchaus platzieren können. Also das ist so eine Möglichkeit, aber eben halt auch Blasenerhalt ist ein ganz großes Thema, glaube ich. Ne?
Danke. Ein weiteres wahrscheinlich auch Zukunftsthema ist ja so ein bisschen die Biomarker oder die Liquid Biopsy, über die wir heute noch nicht gesprochen haben, Herr Professor Grünwald. Welchen Stellenwert haben denn diese Biomarker, die Sie gerne auch spezifizieren könnten, in der Diagnostik und der Behandlung oder der Verlaufsbeurteilung der Behandlung?
Ja, ich meine, vielleicht fangen wir da einfach mal mit der Palliativsituation an und etwas, was wir in Deutschland untersucht haben, wo Niklas Klümper und Markus Eckstein ja einfach da die Speerspitze gebrochen haben. Also es ist die Nectin-4-Expression. Das ist ja die Stelle, wo das Enfortumab-Vedotin an der Tumorzelle bindet. Und die beiden konnten halt wirklich zeigen, dass eben halt die Amplifikation, also wie häufig dann dieser Oberflächenmarker auf der Tumorzelle zu finden ist, durchaus prädiktiven Wert hat für das Ansprechen auf EVP. Und das ist schon etwas, was wir, glaube ich, in Zukunft noch genauer verstehen wollen, um zu sehen, ob wir eben halt eine Therapiestratifizierung darauf aufsetzen können zum Beispiel. Also das heißt, dass wir bei Nectin-4-Low oder negativen Tumoren auch andere therapeutische Prinzipien testen zum Beispiel. Das ist noch alles nicht der Fall, also das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber das ist etwas, was schon Informationen mit sich bringt. Und das Zweite ist eben halt dann auch die Liquid Biopsy. Das heißt also die Testung der zirkulierenden DNA, der Tumor-DNA, die man dann im Blut von Patienten und Patientinnen finden kann. Das sind Testverfahren, die extrem teuer sind, ja, die mehrere tausend Euro pro Test kosten. Und die jetzt eben halt in einer Reihe von Studien ja ihre Wertigkeit zeigen. Das heißt also, wir bewegen uns in das Zeitalter der molekularen Testung beim Urothelkarzinom, wo wir eben halt ein molekulares Rezidiv in Zukunft vorhersagen können, oder nicht, also detektieren können. Das heißt also, dass wir Veränderungen im Blut sehen, ohne dass wir im CT Veränderungen finden, also bezogen, also ich spreche jetzt sozusagen nicht mehr über die metastasierte, sondern über die lokalisierte Situation, Hochrisiko, muskelinvasiv, perioperative Therapie, Tumorfreiheit im CT, und dann kann man eben halt sozusagen mit der zirkulierenden DNA eine Testung machen, die eben halt hochsensitiv ist. Und das ist etwas, was wir auch aus der Hämatologie kennen, etwas, was funktioniert. Und wo wir in Zukunft vielleicht auf der Basis ja sozusagen auch frühe Interventionen anbieten können. Das heißt also, molekulares Rezidiv, ja, und dann eben halt Systemtherapie, obwohl das CT noch völlig sauber ist. Ne?
Perfekt, vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir mal davon aus, und so ist es ja im Moment, dass die Biomarker eben noch nicht so etabliert sind, dass wir uns eine Bildgebung sparen könnten. Und bei unserer Patientin läuft noch die Behandlung mit Erdafitinib oder vielleicht früher auch noch EVP. Frau Schlag, in welchen Abständen muss ich diese Patientin jetzt bildgebend monitoren?
Wir machen als Faustregel immer alle 3 Monate. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Richtwert auch für diese Erkrankung. In Studien ist es manchmal 8-wöchentlich. Das finde ich ehrlicherweise ein bisschen too much, auch was die Ressourcen angeht. Also Patienten wissen häufig gar nicht, ob das überhaupt oder haben Schwierigkeiten, überhaupt alle 3 Monate einen CT-Termin zu bekommen. Das ist so die Faustregel und ich weiche aber tatsächlich auch im individuellen Fall davon ab. Also wir haben einige super Responder. Da wird man dann einfach nach wenigen Jahren dann doch großzügiger mit den bildgebenden Intervallen. Das aus pragmatischen Gründen machen wir das ganz häufig. So Patienten fragen auch häufig selber nach, muss das wirklich noch so oft sein? Aber in den ersten Behandlungsmonaten bis wenigen Jahren sind alle 3 Monate ist eine gute Faustregel. Und also es muss irgendwie für den Patienten gut handelbar sein, wenn es dann halt mal 3,5 oder 4 Monate sind, finde ich das auch alles gar nicht dramatisch.
Ja, ich würde einfach mal einsteigen. Also ich glaube, in der Vergangenheit haben wir alle sehr viel Angst gehabt und die Therapien waren nicht so effektiv. Das heißt also, die progressionsfreie Zeit war kurz und da sind häufig wirklich alle 6 Wochen oder sowas CTs gemacht worden. Die Frage ist das sinnvoll? Und die Antwort ist nein. Also man muss ja auch eine Alternative anbieten können. Was macht man denn, wenn CISCAN nicht funktioniert? Da muss man ja was anderes machen, ne? Und so. Und das, also, und alle 3 Monate, die meisten Patienten und Patienten profitieren von der Therapie. Es gibt wenige, die jetzt direkt in den Progress gehen. Ich würde das voll und ganz unterschreiben. Also, und alle 3 Monate ist eine völlig ausreichende Frequenz. Und würde auch sagen, 3 bis 6 Monate, je nach Patientensituation, gerade wenn man schon 1 oder 2 Jahre behandelt hat, also da machen wir auch die Ausweitung von den CT-Intervallen auf jeden Fall.
Da sagt der Niedergelassene leise Danke. Die Organisation der CTs ist ja doch oft gar nicht so einfach. Zum inhaltlichen Abschluss möchten wir noch den Stellenwert zweier, ja, am ehesten ergänzender Therapieoptionen ins Spiel bringen. Professor Grünwald, wann denken Sie denn in der Situation des metastasierten Urothelkarzinoms an eine Strahlentherapie?
Naja, ich denke, die Rolle der Strahlentherapie ist zweierlei. Also zum einen eben halt Symptomkontrolle, also zur Palliation von Symptomen. Und das zweite ist eben halt zur konsolidierenden Bestrahlung, würde ich sagen. Also wir kommen jetzt ja immer mehr dahin. Also ich sag mal, wir machen jetzt eine EVP, das Ansprechen ist gut. Dann kommt die Neurotox von dem Medikament nach einem halben Jahr vielleicht, wo wir dann irgendwie deintensivieren, ja, weil wir dann EV irgendwie entweder weniger geben, gar nicht geben, was auch immer, so wie die Verträglichkeit ist. Und oder sie müssen die Therapie ganz abbrechen. Und dann gibt es aber noch 2, 3 Läsionen, sage ich mal. Ne? Und da gibt es, glaube ich, dann 2 Möglichkeiten. Entweder dann wartet man zu und schaut, wie sich die verhalten und guckt eben halt, wie lange hält die Remission ohne Behandlung, oder man macht eben halt eine konsolidierende Bestrahlung zum Beispiel oder fokale Therapie, um den Rest im Prinzip zu behandeln, also zu zerstören, der Rest, den man da im CT sieht. Und dann hat man therapiefreies Intervall. Und ich glaube, das ist etwas, was eine total hohe Wertigkeit hat, wo wir nach und nach in den verschiedenen Indikationen immer mehr Daten generieren, dass das ein Prinzip ist, was Mehrwert für die Patienten und Patientinnen hat.
Super, dann noch eine Frage. Vielleicht ist die auch sehr kurz beantwortet. Frau Schlack, wir kennen das von anderen Entitäten. Beim Prostatakarzinom kommt es gerade. Wir kennen es vom NCC. Gibt es Indikationen für eine zytoreduktive Operation beim Urothelkarzinom?
Also, so wie wir es bei mir in Zellkarzinom viele Jahre gemacht haben, als alleinige Therapie würde ich sagen, nein. Und zwar ziemlich klar nein. Auch da würde ich sagen, ist die Denkweise muss multimodal gerichtet sein. Und dann hat es schon einen Stellenwert, so ähnlich wie Viktor gerade erzählt hat, konsolidierend bei lokoregionalen Metastasen, die dann irgendwie übrig bleiben. Eine Strahlentherapie kann man natürlich auch dann an eine Zystektomie denken. Also das ist, wenn man jetzt eine einzelne Metastase hat, das natürlich auch. Aber das würde ich, glaube ich, nur im Rahmen eines multimodalen Konzeptes und dann auch so, dass ich Gewissheit hätte, dass das jetzt die einzige halbwegs aktive Lokalisation ist, dann würde ich da auch über operative Verfahren nachdenken, um diese Lokalisation dann zu entfernen.
Ich finde es ja beim oberen Harntrakt noch einfacher. Also ich denke, also wir haben halt immer wieder mal Fälle, wo der Primarius noch da ist, dann machen wir die Behandlung, spricht gut an und dann bleibt irgendwie nur noch der oberen Trakt dann übrig. Ne? Und dann also bieten wir natürlich dann auch die Operation an, die Nephroureterektomie. Bei der Blase selber ist es immer so eine Sache, finde ich. Ne? Ich meine, die Therapie ist ja nicht ganz einfach, wenn die Blase.
Das Ausmaß der OP, ne?
Ja. Aber haben wir auch schon gemacht. Also ich glaube, solche Konzepte gab es doch bis vor kurzem gar nicht. Ne?
Ja.
Also, und das macht eben halt die bessere Systemtherapie einfach möglich, weil die Leute jetzt auch lang genug leben, dass das auch überhaupt so ein Eingriff überhaupt rechtfertigt auch. Ne?
Das war ja fast schon ein Schlusswort, dabei sind wir noch nicht ganz am Schluss, Nadim, aber wir haben es zumindest inhaltlich schon ziemlich geschafft.
Das ist wahr, ich habe es angekündigt, es wird ein großes Brett und es war eins, aber es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz großes Dankeschön an der Stelle schon mal.
Aber wirklich, danke. Und am Ende einer jeden Folge fragen wir unsere Expertinnen und Experten immer nach dem einen Tipp für unsere Zuhörenden. Frau Schlack, Ladies First, was ist denn Ihr Tipp?
Also mein Tipp ist für Leute, die diese Therapien selbst einsetzen möchten, sich eine gute Struktur zurechtzulegen, eine Checkliste, was brauche ich vorher? Und da ist, wie wir, glaube ich, gut rausgearbeitet haben, weniger mehr. Eine Checkliste unter Therapie, woran sollte ich denken? Und was sollte der Patient, worüber sollte der wirklich informiert sein? Weil ich finde, diese juristischen Aufklärungen, die machen Patienten ja eher, verwirren die eher, als dass sie helfen. Und ich glaube, dass sich da einmal so eine Struktur zurechtzulegen, was brauche ich praktisch jetzt wirklich für meinen Patienten, das hilft mir und hilft auch meinen Kolleginnen in der Klinik.
Vielen, vielen Dank. Professor Grünwald, der eine Tipp für junge Kolleginnen und Kollegen fürs metastasierte Urothelkarzinom.
Ja, gute Frage. Also ich meine, ich finde halt die Multidisziplinarität extrem wichtig, weil wir eben halt einfach zunehmend multimodal behandeln. Wir haben das schon immer gemacht, sag ich mal so, in Essen. Ich habe es auch schon in Hannover gemacht und ich finde das extrem wichtig, weil man eben halt auch immer dran denken muss, dass man, wenn man noch residuelle Erkrankungen hat, dass man die auch einfach lokal behandeln kann und man dann auch die Systemtherapie wirklich absetzen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was ein ganz großer Benefit sein kann für Patienten und Patientinnen. Man muss das Ganze halt gut mit denen entwickeln und besprechen. Also wirklich immer transparent sein, offen über die Vor- und Nachteile von so einem Verfahren wirklich reden. Und ich glaube, dann kann man da wirklich ganz viel rausziehen und großen Patientennutzen dann auch generieren.
Wahnsinn. Danke. Ich habe extrem viel gelernt und unheimlich gerne zugehört. Vielen, vielen Dank an Sie beide für Ihre Zeit und den wahnsinnig guten Input.
Ja, mir geht's ganz genauso. Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön für die Zeit, für den Input. Und natürlich, lieber Justus, wäre es kein Ende einer Katheterkollegenfolge, wenn ich jetzt nicht noch den Werbeblock bringen würde für unsere Social-Media-Präsenz. Wir sind auf Instagram @katheterkollegen und an der Stelle anekdotisch kurz, lieber Justus, wir befinden uns am Ende des Jahres. Alle Menschen teilen fleißig ihr Spotify-Wrapped und die Info habe ich dir bis jetzt vorenthalten, weil ich es schlichtweg vergessen habe, aber uns hat eine Hörerin markiert in ihrer Instagram-Story und wir waren, Justus, halt dich fest, ihr meistgehörter Podcast 2025. Ich glaube, das hatten wir noch nicht.
Wir schicken Bussis raus. Vielen Dank, ja.
Genau, also sowas freut uns wirklich ungemein. Ich konnte es kaum fassen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben auch schon wieder einen Hörerwunsch zugeschickt bekommen. Bitte, bitte macht das weiter, liebe Leute. Das motiviert und das fließt alles in unseren Themenkatalog für 2026. Und wir sind über Instagram erreichbar oder eben an podcast@gesru.de. An der Stelle auch von mir. Liebe Frau Schlack, lieber Herr Professor Grünwald, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für diese tolle Folge. Lieber Justus, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, Nadim. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf GESRU.de.